Den Predigtext für die heutige Predigt finden wir in 1. Mose 35. Ich lese die Verse 1 bis 7. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort ein Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort ein Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei sich ihm steht. Danach brachen sie auf, und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kam, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort ein Altar und nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover und auch alle, die uns an anderen Orten jetzt begleiten und mit dabei sind beim Studium des Wortes Gottes. Wir haben den Predigttext gehört, 1. Mose 35. Es ist ein Kapitel über Treue. Nun weiß ich ja nicht, wie viele Regenschirme Sie schon verloren haben im Laufe Ihres Lebens. Manche bekommt man ja zurück und findet sie irgendwo wieder auf. Aber das sind in den seltensten Fällen die teuren Exemplare, sondern eher die alten Krücken. Die bleiben einem treu. Was den Liedermacher Manfred Siebald veranlasste, seiner Frau zur Hochzeit folgenden Treueschwur zu dichten. Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Wenn er auch nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Kommt vom Westen her mir Regen und von Osten Schnee entgegen, trotz ich allem kühn verwegen, denn mein Schirm beschirmet mich. Und dann vergleicht er sich mit einem Schirm und sagt: Ein alter Schirm an Regentagen, wenn dir der Wind des Lebens durch die Locken bläst, das will ich gerne sein, doch du musst mich auch tragen, du wirst nicht trockener, wenn du mich hängen lässt. Und sollt mir je zu Kopfe steigen, dass ich ein wenig höher schweb als du, dann kannst du mir ja meine Grenzen zeigen, dann hol mich runter und dann klapp mich einfach zu. Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Ein Treueschwur. Und das ist ja auch die symbolische Bedeutung unserer Eheringe. Sie haben kein Ende. Und so soll auch unsere Treue immer bestehen. Treue hat einen langen Atem. Wie wichtig Treue in der Bibel ist, sehen wir schon daran, dass im Neuen Testament ein und dasselbe Wort für Treue und für Glauben verwendet wird. Pistis. Das griechische Wort Pistis bedeutet sowohl Treue als auch Glauben. Und das heißt, echter Glaube will immer treu sein. Und trotzdem können selbst Christen in die Sünde der Treulosigkeit fallen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 16, bei meinem ersten Verhör vor einem römischen Gericht, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Also auch niemand von der Gemeinde. Und Paulus weiter, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerichtet. Treulos, es sei ihnen nicht zugerechnet. Und es war doch treulos. Und daran sehen wir, Treue ist umkämpft. Und genau das wird auch heute an der nächsten Station von Jakobs Lebensgeschichte deutlich. Treue ist umkämpft. Menschlich hatte er sich ja bis dahin jahrelang als ein ziemlich schwankendes Rohr erwiesen. Aber dann in Kapitel 32 war die entscheidende Wende in seinem Leben passiert, seine Bekehrung. Jakob hatte endlich verstanden, dass er Gott braucht, dass er sich vor Gott beugen muss. Jakob hatte Gott um Rettung angefleht. Und wenn wir neutestamentliche Sprache verwenden würden, würden wir sagen, Jakob war Gottes Kind geworden. Und das veränderte Gottesverhältnis wirkte sich dann auch auf seine Beziehungen zu den Menschen aus. Er hat mehr Verantwortung für seine Familie übernommen. Er hat sich versöhnt mit seinem Bruder Esau. Es hat sich viel geändert. Das heißt nicht, dass von jetzt an alles glatt ging. Und es heißt auch nicht, dass Jakobs Biografie von da an nur noch eine Erfolgsgeschichte oder eine Segensgeschichte war. Wir hatten ja letzten Sonntag gesehen, dass er auch nach der Bekehrung als Vater zeitweilig versagte, was bei seiner Tochter Dina dazu führte, dass sie in der heidnischen Kultur von Sichem fast unterging. Eigentlich sollte die Familie zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr in Sichem sein, sondern sie sollte sich eigentlich schon längst in Bethel niedergelassen haben. Das war ein altes Versprechen gewesen, das Jakob bereits 30 Jahre vorher Gott gegeben hatte. Damals, als er auf der Flucht vor Esau gewesen war, weil er fürchtete, dass Esau ihn umbringen würde. Damals, als er das Land Kanaan verlassen musste. Damals auf dem Fluchtweg nach Haran in Mesopotamien, wo er da zu einer Verwandtschaft flüchten sollte. Da hatte er die erste Nacht auf diesem Wege noch in Bethel verbracht. Eine schreckliche Nacht in Bethel, aufgewühlt, verängstigt, plötzlich heimatlos geworden. Und damals, in dieser Nacht in Bethel, war ihm Gott besonders nahe gekommen. Damals hatte Gott ihm diesen Traum geschenkt mit der Himmelsleiter. Sie kennen das, wo dann Gott zu ihm redet. Und damals hatte Gott ihm ein starkes Versprechen gegeben. 1. Mose 28, Vers 15, da hat er ihm gesagt, und siehe, ich bin mit dir. Er war jetzt auf dem Weg nach Mesopotamien. Und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das war Gottes Versprechen damals in Bethel gewesen. Und Jakob hatte damals etwas von der Wirklichkeit Gottes geahnt, wie noch niemals zuvor in seinem Leben. In Vers 17, 28, 17 heißt es, und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und damals hat er Gott ein Versprechen gegeben in den Versen 20 folgende. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, nämlich nach Mesopotamien, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, also hier in Bethel, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das lag 30 Jahre zurück, dieses Versprechen. Und dann kamen die 20 Jahre im Exil in Haran bei seiner Verwandtschaft. Und schließlich, als die 20 Jahre vorbei waren, hat Gott ihn dort im Exil an das Versprechen erinnert und hat ihn dann gewissermaßen wieder auf die Heimreise geschickt. Und dann lesen wir in 31, 13, ich bin der Gott, der dir damals zu Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast und du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Jetzt mach dich auf und zieh aus dem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft, also nach Kanaan. Und das hatte Jakob gemacht. Und er war nach Hause gekommen, das lag jetzt auch schon wieder 10 Jahre zurück. Er war tatsächlich wieder in Kanaan gelandet, hatte auf der Heimreise seine Bekehrung erfahren, hatte sein Leben Gott ganz neu ausgeliefert und anvertraut. Aber er hatte sich noch nicht in Bethel blicken lassen in diesen 10 Jahren. Also er war gewissermaßen in Sichem, das liegt noch nördlich von Bethel, ja, stecken geblieben, wenn Sie so wollen. Und daran erinnert Gott den Patriarchen im ersten Vers unseres heutigen Kapitels 35. Also das ist die Vorgeschichte. Und Gott fragt Jakob zu Beginn unseres Kapitels 35, Jakob, was ist geworden aus deinem Versprechen? Jakob, wie ernst hast du deine Worte gemeint, die du damals zu mir gesagt hast? Wir lesen nochmal den ersten Vers. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, also jetzt von Sichem aus, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohest vor deinem Bruder Esau. Also Gott erinnert ihn nochmal genau an diese Situation von vor 30 Jahren. Gott fragt den Jakob nach dessen Treue, Gott fragt dich nach deiner Treue, aber Gott beweist auch zugleich seine eigene Treue. Ein Kapitel über die Treue. Und das Erste, was wir hier sehen, ist gefährdete Treue. Wenn Sie mitschreiben, es wird heute 6 Punkte geben, die sind dafür kürzer. Erstens, gefährdete Treue. Mach dich auf, sagt Gott. Erinnere dich an dein Versprechen, an das, was du mir vor 30 Jahren gegeben hast. Gott sagt hier ausdrücklich, damals, als du vor deinem Bruder geflohen bist. Und daran sehen wir, wie ernst Gott den Jakob nimmt. Daran sehen wir, dass Gott diese Situation damals genau vor Augen hat. Gott hat das nicht vergessen, was vor 30 Jahren war. Gott adelt den Jakob förmlich, indem er ihn auf die Situation und auf sein Wort von damals behaftet. Gott adelt Jakob dadurch. Und genauso adelt Gott auch uns heute, indem er uns durch sein Wort auffordert, ihm treu zu sein oder ihm treu zu werden. Und wissen Sie, das gehört unmittelbar zu dieser Gott-Ebenbildlichkeit dazu, die Gott uns durch die Schöpfung geschenkt hat, zu dieser Imago Dei. Wir sind Gottes Ebenbild. Das haben nur wir Menschen. Das hat kein anderes Geschöpf. Gott hat uns und nur uns gemacht, um mit ihm persönlich in Kontakt zu treten. Und deshalb hat Gott uns zur Verantwortung befähigt. Zu einem Treueverhältnis, zum Antworten. Schon das erste Menschenpaar war von Gott zur Treue aufgerufen worden. Deshalb dieser Baum. Manche haben gesagt, ja, warum dieser Baum? Musste Gott den Baum denn da hinstellen, an dem sie dann schuldig waren? Ja, er musste den hinstellen. Wir erinnern uns daran, 1. Mose 2, Vers 16. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und Martin Luther hat über diesen Baum zu Recht gesagt, das ist Adams Kirche, das ist wie Adams Kanzel, wie sein Altar, dieser Baum. Eine Chance, Gott zu dienen nämlich. Hier, sagt Luther, ist Adam gerufen, Gott jenen Gehorsam zu bringen, den er ihm schuldet. Hier, an diesem Baum kann er Gottes Wort anerkennen. Hier, an diesem Baum kann er Gottes Willen ehren. Hier kann Adam Gott auch seine Dankbarkeit zeigen und seine Hilfe gegen die Versuchung erbitten. Auf Deutsch gesagt, hier kann er seine Treue erweisen, an diesem Baum. Und schon an diesem Baum wird deutlich, wie gefährdet unsere Treue ist, von Anfang an, schon in Eden. Das gilt später für die Patriarchen, genauso wie für Adam und Eva. Und das ist dann auch im Neuen Testament ein wichtiges Thema, wenn der Herr Jesus sagt, Lukas 12, 42, seid treue und kluge Haushalter. Und wenn Paulus das dann aufnimmt in 1. Korinther 4, Vers 2, wie wir gehört haben, und sagt, wir sind Haushalter der Gnade und der Geheimnisse Gottes. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu gefunden werden. Also dass sie gefunden werden als Leute, die treu sind. Und in Hebräer 3, Vers 5 werden wir an das Vorbild aus dem Alten Testament erinnert. Mose war treu, heißt es da. Mose war treu. Und Paulus zieht seine eigene Lebensbilanz in 2. Timotheus 4, Vers 7, wenn er sagt, ich habe die Treue gehalten. Ich habe die Treue gehalten. Und deswegen Treue. Und man könnte als Überschrift zu diesem Bibeltext sagen, es geht um einen Test. Treue, Treue im Test. Wodurch konnte Jakobs Treue gefährdet sein? Durch faule Kompromisse? Das sehen wir gleich. Durch falsches Sicherheitsdenken? Erinnern wir uns an den Ausgang dieser tragischen Ereignisse um Dina, wo er am Ende vor allem darum besorgt ist, dass es ihm an den Kragen gehen könnte. In 34, 30 hatten wir das gesehen, wo er sagt, ihr habt mich in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes und ich habe nur wenig Leute, wenn sie sich nun gegen mich versammeln. Das hat er gefürchtet. Durch Bequemlichkeit, durch Oberflächlichkeit, durch Eigensinn. Wodurch kann Treue gefährdet werden? Erinnern wir uns an die Situation, als der Widerstand gegen das Evangelium des Herrn Jesus sich immer mehr verdichtete. Als auch einige Leute der ersten Stunde plötzlich nicht mehr mitgehen wollten und sagen, also das ist uns dann doch zu viel. Und wo der Herr seine Jünger gefragt hat, in Johannes 6, Vers 66, da heißt es, von da an wandten seiner Jünger, also seiner Jünger im weiteren Sinne, sich viele ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Also wie steht es um eure Treue? Und Petrus sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Heilige Gottes. Petrus hat gesagt, wir wollen treu sein, aber Treue ist gefährdet. Und wissen Sie, was dann ungemein tröstlich ist in der gefährdeten Situation von Jakob? Dass Gott die Situation nicht sich selbst überlässt. Dass Gott den Jakob nicht sich selbst überlässt. Sondern dass Gott selbst dafür sorgt, dass Jakob wieder in die Spur kommt, indem er ihn anspricht und an sein altes Versprechen erinnert. Gott schweigt nicht. Und vielleicht gebraucht Gott ja auch diesen Sonntag, diesen Text dazu, um dich an ein altes Versprechen zu erinnern, um dich auf deine Treue zu behaften. Und so wird dann hier aus gefährdeter Treue zweitens erneuerte Treue. Das ist unser zweiter Punkt, erneuerte Treue, Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort ein Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal, also damals vor 30 Jahren, und mit mir gewesen ist auf dem ganzen Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand, und sie brachen auf. Erneuerte Treue. Hier sieht man auch, wie stark Gottes Wort wirkt. Denn Jakob reagiert ganz gern und gleich. Ganz gern und gleich. Er hat offensichtlich begriffen, so, jetzt muss ich die geistliche Verantwortung aber endlich übernehmen. Für meine Familie, für die Mitarbeiter. Und Sie sehen hier, wie er die Seinen quasi zu einer Hausandacht zusammenruft. Und wie er ihnen sagt in Vers 2, weg mit den fremden Göttern. Und wir erinnern uns daran, dass Rahel ja den Hausgott ihres Vaters mitgenommen hatte bei der Flucht dort aus Mesopotamien. In 31,19 hatten wir das gelesen, nur noch mal zur Erinnerung. Laban war gegangen, seine Herde zu scheren, und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott. Und dann in 31,34, Rahel aber hat den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt, damit der Vater ihn nicht finden sollte. Wer weiß, ob sie inzwischen schon einen Schlussstrich gezogen hatte. Sie hat ja gesehen, wie lächerlich hilflos diese Götzen sind. Aber vielleicht hingen sie doch ein bisschen dran. Und sei es nur aus nostalgischen Gründen. Und dann hatte ja Jakob auch Viehhirten mitgenommen aus Haran und deren Familien. Er hatte ja riesige Herden, die mussten ja versorgt werden. Ein großes Heer von Mitarbeitern, das er dort in Mesopotamien rekrutiert hatte. Und es ist gut denkbar, dass die ihre Götzen auch noch mit dabei hatten. Das war üblich, Religion mit Götzenbildern in Verbindung zu bringen. Und jetzt musste endlich geistlich aufgeräumt werden. Und er sagt dann auch, es geschieht jetzt Reinigung und Kleiderwechsel. Das waren natürlich äußere, gewissermaßen symbolische Akte, die für einen inneren Prozess stehen sollten, für eine innere Einsicht. Ne? Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Man sollte sich sozusagen durch die äußere Handlung, die ja für sich das Herz noch nicht ändert, klar machen, was man innerlich zu tun hat, nämlich umzukehren zu Gott, um Vergebung zu bitten, sich endlich zu trennen von diesen Götzen. Und dann bekennt Jakob in Vers 3 nochmal, das ist so schön, wie Gott ihn vor 30 Jahren ermutigt und beschützt hat. Und er hat das nicht vergessen. Er sagt das auch nochmal, lass uns aufbrechen, dass ich dort ein Altar errichte in Bethel, dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal. Ich weiß, es ging mir dreckig, sagt er damit. Aber Gott ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. Er ist treu. Und jetzt lasst uns endlich auch konsequent treu werden. Es ist dringend Zeit, dass ich mein Gelübde halte. Erneuerte Treue. Und wir sehen, wie Jakobs klare geistliche Führung und geistige Führung, das ist eine Ermutigung für alle, die geistliche Führung in ihren Familien, in ihren Gemeinden, in ihren Hauskreisen, in ihren Zusammenhängen wahrzunehmen haben. Seine Führung hilft seinen Leuten, entschlossen mitzuziehen. Man sagt nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf, aber der Fisch kann auch vom Kopf her wieder gewissermaßen zurechtkommen. Und so geschieht es hier, Vers 4, da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe. Also das Problem an den Ohrringen war, dass die in der Regel mit religiösen Symbolen versehen waren. Das war nicht, dass da also der Schmuck als solcher irgendwie als sündig bezeichnet worden ist, sondern es war religiöser Schmuck. Es waren quasi Amulette an den Ohren, wenn Sie so wollen. Und die sollten beseitigt werden, weil sie auch Götzenbilder waren. So. Und jetzt sehen wir, wie eine Aufbruchstimmung entsteht. Ein neuer Start, ein erneutes Bekenntnis. Und sie sind jetzt bereit, ihre ja einigermaßen etablierte Existenz in Sichem zurückzulassen, um endlich Kurs auf Bethel zu nehmen. Endlich geht die Reise weiter an den Ort, wo Gott sie von Anfang an haben wollte. Und dann steht hier in Vers 5 der erste Satz, und sie brachen auf. Das ist wie eine Erweckung in der Familie und im erweiterten Umfeld. Es sind natürlich auch Mitläufer dabei, wie wir gleich noch sehen werden. Aber es geht in die richtige Richtung. Und jetzt? Jetzt, wo sie um Gottes Willen dieses Wagnis eingehen, da erfahren sie auch in ganz besonderer Weise Gottes Treue. Das hat Pastor Kemner in Kreling immer gesagt, der dieses Glaubenswerk dort aufgebaut hatte vor Jahrzehnten. Er hat uns als Studenten immer gesagt, nur wer im Wagnis lebt, wird Gottes Hilfe und Gottes Realität und Gottes Treue erfahren können. Nur wer im Wagnis lebt, und das erinnert uns an dieses Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und da ist auch von dieser Gefahr die Rede, dass wir oft das Wagnis scheuen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil es sich in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt mit Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Dazu sind wir gerufen. Und die Frage an uns, auch an uns als BEG ist, sind wir bereit, auch im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen, das Wagnis einzugehen aus Treue zu unserem Herrn? Bisher war es um Jakobs Treue gegangen. Erstens gefährdete Treue, zweitens erneuerte Treue. Von jetzt an schauen wir auf Gottes Treue, die seine Leute erfahren dürfen. Und das ist das Dritte, erfahrene Treue. Schauen Sie hin. Und sie brachen auf Vers 5. Und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie her lagen, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten, was Jakob ja immer befürchtet hatte. So kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das bei ihm war. Und er baute dort ein Altar und er nannte die Städte El Bethel, also der Gott von Bethel, weil Gott sich ihm da selbst offenbart hatte, damals, als er vor seinem Bruder floh. Das dritte also, erfahrene Treue. Wir erinnern uns an Jakobs Angst um seine Sicherheit in 34,20. Und es ist so, als ob Gott selbst einen Schutzring um diese Gruppe legt, sodass sie ungestört, ungehindert jetzt das altneue Ziel ansteuern können. Und hier ist die Rede von einem Gottesschrecken. Ein Gottesschrecken sorgte dafür. Was ist das? Das heißt, Gott sorgt dafür, dass die potenziellen Feinde so eingeschüchtert werden, dass sie Jakob und seine Mannschaft in Ruhe lassen. Gottes Schrecken heißt, die Feinde werden eingeschüchtert und daran gehindert, Gottes Leute zu verfolgen. Und das wird später auch das Volk Israel so erleben. Also wir werden das dann in 2. Mose 23 später lesen, wo Gott sagt, ich will mein, Vers 27, wo Gott sagt, ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst. Und ich will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Gottes Schrecken. Wir werden das bei Josua finden, in Josua 2, als es dann darum geht, das Land einzunehmen. Josua 2, da heißt es in Vers 9, und er sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Das sagt die Hure Rahab. Rahab, die Vertreterin Jerichos, die sagt, wir haben eine solche Angst vor euch, weil wir erfahren haben, was euer Gott alles für euch getan hat, wie mächtig der ist. Wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat, wie er an ihnen den Bann an den Völkern vollzogen hat. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das meint Gottes Schrecken. Und dem Volk Israel wird Gott es nochmal so sagen, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet sicher sein. Gottes Schrecken. Und wissen Sie, das dürfen Gottes Kinder durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch erleben, immer wieder. Ein wunderbares Beispiel dafür ist John Knox. Seine große Gegnerin, die mit Gewalt die Katholisierung des Landes erzwingen wollte, also Mary's Queen of Scots, hat über John Knox gesagt, sie fürchte ihn. Und sie hat gesagt, dass sie mehr Angst hätte vor seinen Gebeten und vor seinen Predigten als vor vielen Regimentern englischer Soldaten. Das ist Gottes Schrecken. Und Randolph, das war einer ihrer Höflinge und Botschafter, der sagte über Knox Predigten, Zitat, die Stimme eines Mannes ist in der Lage, also von Knox, uns in einer Stunde mehr aufzuwühlen, als wenn 500 Trompeten beständig in unsere Ohren blasen. Zitat Ende. Das ist Gottes Schrecken. Ja, Knoxens Predigten wühlten sie mehr auf als 500, kann man sich ja vorstellen, geblasene Trompeten. Gottes Schrecken. Natürlich sind die Situationen sehr verschieden. Aber ich darf das hier in aller Vorsicht und Bescheidenheit auch sagen. Und Sie verstehen das richtig, dass auch wir als BEG in den letzten Jahren Gottes machtvolle Treue besonders deutlich erfahren durften. Vor allem dann, wenn wir vor der Situation von Apostelgeschichte 5,29 standen, wo wir Gott mehr gehorchen mussten als den Menschen, weil die Menschen etwas von uns forderten, weil es gegen Gottes Willen war. Also wenn der Staat von uns forderte, den Gottesdienst zu ändern nach seinen Maßgaben, oder man uns verbieten wollte, das zu tun, was Jesus von uns fordert. Und der Herr hat uns durchgebracht und er wird das weiterhin tun. In dieser Woche hat der Bundestag nun die Neufassung des IFSG beschlossen, also des Infektionsschutzgesetzes, am 8. September. Und während man im sonstigen Europa weitgehend zur Normalität zurückkehrt, hat sich die deutsche Regierung damit die Machtmittel gesichert, um, wenn es gewollt ist, mit wenigen Schritten wieder einen Notstand herbeiführen zu können. Und zwar ohne, dass es dafür zwingende medizinische Fakten geben muss. Das ist der deutsche Sonderweg. Oder wie es ein Journalist richtig sagte, das IFSG macht den Ausnahmezustand zum Normalfall. Und dabei hat man vor der Abstimmung unter anderem eine bereits vorliegende Studie heruntergespielt, die sogar von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden war. Eine Studie, in der ganz klar nachgewiesen wird, dass wir längst eine weitgehende Durchimmunisierung der Bevölkerung erreicht haben. Die sogenannte Immune-Bridge-Studie, sie belegt in ihrem soliden Zwischenbericht, dass wir schon lange im Zustand der Endemie, der sogenannten Endemie sind, sodass also kaum noch schwere Fälle auftreten können. Man spricht dann von Herdenimmunität, das ist lange erreicht. Diese Studie beweist damit, wie der Mediziner Gunther Frank betont, dass alle Corona-Schutzmaßnahmen längst reine Willkür sind. Reine Willkür. Und so heißt es im neuen IFSG wörtlich, also Paragraph 28a, Absatz 1, Punkt 10, man könne zur Behandlung der Situation gewissermaßen auch zu dem Mittel greifen, jetzt zitiere ich, Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstaltungen, Ansammlungen, Versammlungen sowie religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es umso wichtiger, dass wir als Gemeinde auch weiterhin die roten Linien im Blick behalten, die uns von der Heiligen Schrift her aufgetragen sind. Und dass wir darin dem Herrn unsere Treue erweisen. Diese roten Linien habe ich neulich in einem Vortrag in Frankfurt formuliert und ich will sie hier gerne nochmal in Erinnerung bringen. Erstens, die Gemeinde versammelt sich treu zum realen, das heißt physischen Gottesdienst. Kein Staat hat das moralische Recht, ihre Zusammenkunft zu verbieten. Zweite rote Linie. Die Einladung zum Gottesdienst erfolgt durch Jesus Christus allein. Sie darf niemals an Bedingungen gebunden sein, die eine fremde Autorität festlegt. Zum Beispiel in Form von Regularien, Impfpflicht oder Testpflicht. Das ist die zweite rote Linie. Die dritte rote Linie. Der Inhalt sowie die Gestaltung und die Durchführung des Gottesdienstes werden allein durch Gottes Wort normiert und von der Gemeindeleitung festgelegt. Sie dürfen keinem externen, also äußeren oder staatlichen Mitspracherecht berufen werden. Das heißt, der Staat hat kein Mitspracherecht darüber, wie wir als Gemeinde des Herrn unseren Gottesdienst zu seiner Ehre feiern. Dritte rote Linie. Und vierte rote Linie. Das gemeinsame Singen der Gemeinde zum Lob und zur Ehre Gottes nach Epheser 5 und Kolosser 3 ist ein wesentlicher und somit unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Gottesdienstes. Das sind die vier roten Linien, die uns vom Herrn aufgetragen werden, die für uns bindend sind und von denen wir auch nicht abweichen dürfen. Der Herr ist treu und wir werden uns auf ihn verlassen können, auch in Zukunft, so wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Und sie brachen auf. Und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie her lagen, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war. Und er baute dort ein Altar und nannte die Stätte El-Bethel, weil Gott sich ihm da selbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Und so durfte Jakob dann ganz handfest erfahren, dass Gott treu ist, aber damit nicht genug, sondern Gott schenkt seinen Leuten noch mehr. Und es folgt auf die erfahrene Treue, viertens die geschworene Treue. Viertens die geschworene Treue, ab Vers 9. Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und segnete ihn und sprach zu ihm, Du heißt Jakob, du sollst aber nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Und Gott fuhr von ihm an dieser Stätte auf, da er mit ihm geredet hatte. Das ist das vierte, geschworene Treue. Und Sie haben es gehört, Gott knüpft ausdrücklich nochmal an die Bekehrungsnacht von Jakob an. Schon damals hat er ihm ja diesen neuen Namen geschenkt, Israel. Nicht mehr nur Jakob, sondern Israel. Und das wird hier nochmals bekräftigt. Hier steht in der Luther-Übersetzung das Wort abermals. Das heißt, Gott sagt, jawohl, es bleibt dabei. Aus Jakob wird Israel. Aus dem eigensinnigen, eigensüchtigen Fersenhalter und Betrüger wird jetzt der Streiter für Gott. Das Wort Israel ist zusammengesetzt aus den Worten für kämpfen und Gott. Man könnte wörtlich Israel übersetzen, Gott kämpft, Gott überwindet. Und für Gottes Boten heißt das dann, er wird ein Gottesstreiter, er wird ein Überwinder. Jakob, du wirst meinen Auftrag erfüllen in meiner Kraft. Und dann fügt Gott hinzu in Vers 11. Und hier ist wirklich jedes Wort wichtig. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich. Das heißt, Jakob, du wirst es aus meiner Kraft schaffen. Ich bin der allmächtige Gott, nicht du bist der allmächtige Israel. Es geht nicht um religiöse Kraftmeierei. Es geht nicht um ein irgendwie pseudogeistlich aufgeblasenes Selbstbewusstsein oder Sendungsbewusstsein. Sondern es geht um die Sendung Gottes und um seine Vollmacht und um seine Gegenwart in meiner Kraft. Und schauen Sie, dann erweitert Gott diesen Treueschwur noch durch ein Versprechen, das er seinerzeit dem Abraham gegeben hatte. Und damit macht er die Klammer nochmal ganz groß. Das war erstmals in Kapitel 17 Abraham gegeben worden, es werden Könige von dir kommen, es werden Völker von dir kommen. Und Gott sagt, ja, Jakob, das gilt weiterhin. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen. Und im nächsten Kapitel werden wir dann sehen die Nachkommen Esaus. Und aus den Nachkommen Esaus werden Fürstenlisten dann auch dort aufgeführt. Fürsten, die dort Führungsaufgaben wahrnehmen. Es werden Könige kommen, die Könige Israels. David, Salomo, alle, die dann folgten. Es ist alles hier schon dem Jakob versprochen. Jakob, so wird es sein, es wird weitergehen. Denn ich bin der allmächtige Gott, Vers 11. Darum sei du fruchtbar und mehre dich. Und es wird eine große Geschichte daraus werden, ein großes Volk. Und jetzt müssen wir Folgendes verstehen, was die Bedeutung dieser Verse speziell hier in 35 ist. Wir wissen ja, Gott hatte das doch alles schon mal gesagt. Gott hat es dem Abraham versprochen, Gott hat es dem Isaak versprochen. Gott hat es dem Jakob bei der ersten Bethel-Begegnung versprochen in Kapitel 28. Aber der heilige Gott, wenn ich das so sagen darf, ist sich nicht zu fein, hier nochmal den großen Bogen der Verheißung aufzuspannen. Hier nochmal bis zu Genesis 17 zurückzugehen. Hier nochmal das ganze Bild dem Jakob zu bestätigen, ihm in dieser Aufbruchtreue nochmal seine Treue zu schwören. Und deswegen steht hier in Vers 9 noch, Gott erschien Jakob abermals. Gott wusste, dass es eine Wiederholung war. Gott wollte, dass es eine Wiederholung wird. Einfach um seinen Boten zu stärken. So wie ein fürsorglicher Ehemann seiner Frau immer wieder seine Liebe versichert. Und ich sage, also ich habe dir das doch damals gesagt, dass ich dich liebe. Sondern er macht es hoffentlich immer wieder. Und so macht es auch Gott. Und er wird nicht müde, uns dessen zu versichern. Und liebe Leute, wenn wir uns dieses ganze Bild ansehen, dann müssen wir sagen, wie viel Liebe, wie viel Fürsorge unseres Gottes wird daran deutlich. Und so hat es Jesus dann auch seiner Gemeinde bekräftigt. Für Zeit und Ewigkeit. Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht, die Pforten des Hades werden sie nicht überwinden. Ich bin treu, ich baue meine Gemeinde. Und er hat in Lukas 12, Vers 32 gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ich bin treu. Und er hat dann durch den Apostel Paulus in 1. Korinther 15, diese wunderbare Zusage gegeben seiner Gemeinde, der 15 ab Vers 55, der Tod ist verschlungen in den Sieg, Tod ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Und dann Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns, also uns seinen Kindern, uns seiner Gemeinde, den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und der Kontext macht deutlich, das ist auch der Sieg über den Tod, der Sieg über die Verzweiflung. Dann heißt es darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich, also unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Gott ist treu und er lässt es uns wieder und wieder und wieder abermals sagen, so wie hier. Und in Hebräer 13, Vers 5 und 6 lesen wir, der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, ich bin treu. Geschworene Treue. Immer wieder wiederholte, geschworene Treue. Und so wird Jakob gestärkt. So wird Jakob zugerüstet für den jetzt vor ihm liegenden nächsten Weg. Und wir werden sehen, da ist noch eine ganz schön lange Strecke zu gehen. Und diese lange Strecke ist kein Spaziergang. Und der biblische Bericht beschönigt nichts. Und auch unser Kapitel verhehlt nicht die Tränen, die da von Jakob und seinen Leuten noch geweint werden. Helmut Frey, der Alttestamentler, hat gesagt, dieses Kapitel ist auch ein Tränenkapitel. Hier ist so viel von Leiden auch und von Sterben noch die Rede. Es geht los mit Deborah. Das war die Amme von Jakobs Mutter Rebekka gewesen. Es ist erstaunlich, dass ihr Tod hier erwähnt wird in Vers 8. Das überliest man fast. Da starb, Vers 8, Deborah, die Amme der Rebekka und wurde begraben unterhalb von Bethel unter der Eiche. Die wurde genannt die Klageeiche. Ist doch interessant, dass das extra erwähnt wird, obwohl Deborah ja von ihrer Stellung her gar keine so große Bedeutung hatte als Amme der Mutter von Jakob. Vielleicht hatte Rebekka diese Amme dem Jakob hinterhergeschickt nach Mesopotamien, ja, als er flüchten musste und vielleicht als dann die Kinder kamen, eins nach dem anderen, da wird sie gesagt haben, ich schicke ihm mal lieber die Deborah hinterher, damit sie da dem Chaos irgendwie Herr werden können, ja, als Unterstützung in schweren Zeiten. Und dadurch wurde diese Deborah, das ist auch etwas besonders Schönes, im Grunde genommen zu einem Zeugen von Gottes Verheißungstreue. Die Deborah hat Jakob und seinen Clan dann begleitet. Sie war dabei in Haran, sie war dabei, bis sie dann nach vielen Umwegen in Bethel angekommen sind. Und hier in Bethel schließt sich der Kreis. Und die treue, alte, unverzichtbare Deborah wird heimgerufen. Und damit endet eine Ära. Und am Schluss von Kapitel 35 stirbt auch noch Jakobs Vater im gesegneten Alter, Vers 27. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaac nach Mamre, nach Kirjat Arba, das Hebron, wo Abraham und Isaac als Fremdlinge gelebt hatten. Und Isaac wurde 180 Jahre alt, verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Und die Art und Weise, wie der Text jetzt über all diese Abschiede berichtet, zeigt, dass Jakob nicht verzweifelt. Dass Jakob auch durch diese Tränentäler durchgetragen wird. Dass Jakob das aus Gottes Hand nehmen kann. Und so lernt Jakob in diesen traurigen Tagen auch Gottes verborgene Treue. Das ist das Fünfte. Verborgene Treue. Viertens war geschworene Treue. Drittens erfahrene Treue. Fünftens verborgene Treue. Ja, manchmal ist Gottes Treue im Leid verborgen. Ab Vers 16 trifft es Jakob mitten ins Herz. Und sie brachen auf von Bethel. Und als es noch eine Strecke Weges war bis Ephrata, da gebar Rahel. Und es kam sie hart an über der Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr, also ihre Hebamme quasi, fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Ben-Oni, das heißt so viel wie Sohn meines Unglücks. Aber sein Vater, also Jakob, nannte ihn Benjamin, das heißt Sohn meiner Rechten oder Sohn meines Glücks. So starb Rahel und wurde begraben auf dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Noch einmal Helmut Frey, der auf eine überraschende Parallele hingewiesen hat. Er schreibt, in der Nähe von Bethlehem auf dem Wege geschah die leidvolle Niederkunft. Anderthalb Jahrtausende später war es auf demselben Wege eine andere Stammmutter Israels, die in leidvoller Geburt ohne Herberge unterwegs war und im Stall bei den Tieren niederkommen musste. Und der, den sie gebar, also Maria, war im tieferen Sinne des Wortes in gleicher Weise ein Sohn des Elends und ein Sohn des Glücks. Das Heil für alle, ein Sohn des Elends, weil er am Kreuz unser Elend trug, weil Jesus am Kreuz die Strafe auf sich nahm, die uns in die Hölle geworfen hätte. Und zugleich war er ein Sohn des Glücks, der Vergebung und Heil und ewiges Leben bringt für alle, die an ihn glauben, bis heute. Und für diesen Benjamin, für diesen Sohn, zahlt Jakob einen hohen Preis. Und wir sehen hier auch auf dem Boden der Heilsgewissheit, auch als bekehrte Kinder Gottes, leben wir hier in dieser Welt noch immer, nach Psalm 23, im Tal der Todesschatten. Wir leben noch im Tal der Todesschatten. Aber wir müssen kein Unglück fürchten, denn Gottes verborgene Treue ist immer auch Treue. Auch Gottes verborgene Treue ist immer Treue. Und so bekommt Jakob von Gott die Kraft, seinen Sohn noch einmal umzubenennen. Verstehen Sie, er wird jetzt nicht fatalistisch, er klagt Gott nicht an, sondern er korrigiert diesen Namen noch einmal. Und er sagt, nein, er soll nicht Sohn des Unglücks heißen, sondern Benjamin. Und Benjamin heißt wörtlich Sohn meiner Rechten. Und das kann man übersetzen, Sohn meines Glücks. Er war eine Gebetserhörung. Rahel hatte ja in Kapitel 30 dafür gebetet, bei der ersten Geburt, Gott schenkt mir doch noch einen zweiten Sohn. Und dieser Benjamin war ein weiterer Treuebeweis für die Zukunft. Und an diesem Benjamin konnte Jakob auch dieses sehen. Gott ist gut und tut Gutes. Gott ist gut und tut Gutes, auch mitten im Leid. Und all dies Gute, was Gott tut, das kann auch nicht dadurch kaputt gemacht werden, dass Menschen hier auf dieser Erde uns immer noch Böses antun können. Und Gottes Wort vertuscht das nicht, auch in diesem Kapitel. Vers 22. Man könnte meinen, das ist hier fast ja scheu irgendwie noch eingefügt, dieser Vers 22, aber wir kommen nicht umhin, ihn zu lesen. Und es begab sich, als Israel im Lande wohnte, da ging Ruben hin und legte sich zu Bilha, seines Vaters Nebenfrau, und das kam vor Israel. Eine schlimme Situation, Ruben, Sohn der Lea, betreibt eine Art von Inzest mit Bilha, sie war die Magd von Rahel. Und sie war die Nebenfrau von Jakob. Sie war sogar die Nebenfrau von Jakob natürlich. Und man fragt sich jetzt, warum muss das auch noch sein? Ja, und hier wird übrigens auch die Doppelmoral des Ruben deutlich. Ja, sie hatten sich über die ethische Verfehlung von sichem entrüstet im letzten Kapitel. Und jetzt tritt Ruben selbst Gottes Normen mit Füßen und zugleich die Ehre und Autorität seines Vaters mit Füßen, so als ob die Moral der Heiden sehr schnell auf ihn abgefärbt hätte. Und die Motive, warum Ruben das macht, sind nicht ganz deutlich. Also will er vielleicht verhindern, dass Bilha, die ja immerhin die Magd von Jakobs geliebter Rahel war, dass Bilha nach Rahels Tod jetzt eine Sonderstellung bekommt und Rubens eigene Mutter Lea möglicherweise verdrängt und deshalb verunehrt er sie öffentlich? Oder will damit Ruben einfach seinen eigenen Machtanspruch deutlich machen, indem er sich eine Nebenfrau des Vaters nimmt, so wie später Absalom, als er im Machtkampf gegen seinen Vater David demonstrativ dessen Nebenfrauen für sich beanspruchte. 2. Samuel 16. Wir wissen es nicht. Aber was für ein Schmerz muss das für Jakob gewesen sein? Und was für eine Scham? Und unsere Quelle hält extra fest und Israel erfuhr es. Er wurde damit konfrontiert. Es blieb ihm nicht erspart. Und wir sehen, es gelingt ihm also dann irgendwie nicht, die Familienfehde endgültig zu befrieden, die seit der Zwangsehe mit Lea geschwelt hatte, damals in Mesopotamien. Das hatte ihm ja dieser Laban aufgedrückt. Dafür hatte er nichts gekonnt. Aber es war eine Belastung gewesen und er hatte diese Belastung nie ganz unter Kontrolle gekriegt. Er musste durch Schweres durch. Und irgendwie, es bleibt ein Kampf bis zum Schluss. Auch ein Kampf des Glaubens. Aber es ist kein verzweifelter Kampf. Es ist kein aussichtsloser Kampf, sondern Gott selbst garantiert dafür, dass am Ende der Sieg stehen wird. Gott garantiert dafür, dass seine Treue mit Jakob endgültig zum Ziel kommt. Und das signalisieren uns die letzten Verse in dem Kapitel, die wir unter die Überschrift vollendete Treue stellen. Also fünftens verborgene Treue, sechstens schließlich vollendete Treue. Jetzt schließt sich der Kreis. Jakob kehrt in Vers 27 zurück ins Vaterhaus, wo ihn sein noch lebender Vater wieder in Empfang nimmt. Was wird das für eine Wiedersehensfreude gewesen sein? Was werden die sich wirklich umarmt haben? Und der Vater wird gesagt haben, Junge, endlich bist du wieder hier. Und als Isaak schließlich stirbt, alt und lebenssatt, Da begraben ihn seine beiden Söhne, Jakob und Esau, wie wir hier am Schluss lesen. Also die Versöhnung zwischen den beiden, zwischen Jakob und Esau, hat offensichtlich gehalten. Ein Lichtblick. Und dann, vollendete Treue, stehen hier in Vers 23 bis 26 nochmal die Namen der jetzt 12 Söhne. Und jetzt ist zum ersten Mal auch Benjamin dabei. Vers 3, es hat aber Jakob 12 Söhne, wird extra nochmal gesagt. Die Söhne Leas waren Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhals, Rahels Magd, waren Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, Leas Magd, waren Gad und Aser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Mesopotamien, Klammer auf, beziehungsweise der letzte auf der Rückreise, beziehungsweise auf der Reise nach Bethel. Jakob hatte 12 Söhne. Eine teuer bezahlte Liste, aber immerhin ist jetzt Benjamin dabei. Vollendete Treue. Das soll das deutlich machen am Ende dieses Kapitels. Und wir spätere Bibelleser, wir können an dieser finalen Zwölferliste das umso deutlicher ablesen. Gott kommt zu seinem Ziel. Gottes Treue wird vollendet. Denn genau diese Zahl der Vollkommenheit, im Hebräischen ist 12 auch die Zahl der Vollkommenheit, hatte Gott ja vorgesehen. 12 Söhne, daraus werden später 12 Stämme. Im Neuen Testament 12 Apostel. Und darauf baut Gott seine Gemeinde. Das ist wirklich vollendete Treue. Und es ist kein Zufall, dass das hier in diesem Kapitel unbedingt noch stehen muss. Und der Herr kommt mit seinem Volk zum Ziel. Der Herr kommt mit Jakob ganz persönlich zum Ziel. Das ist auch wichtig. Auf der Zielgeraden seines Lebens. Wir blicken schon mal jetzt zu Kapitel 48, Vers 15. Wissen Sie, was Jakob da sagen wird? Da wird er sagen, wörtlich in 48, 15, Gott ist mein Hirte gewesen, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Das ist seine Bilanz. Er wird sagen, Gott ist mein Hirte gewesen, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Also das hat als erster nicht David bekannt, der Herr ist mein Hirte, sondern Jakob. Und dieser Hirte hat ihn schließlich ganz nach Hause gebracht. Wir wissen von Jesus, dass wir Jakob im Himmel wiedersehen werden. In Lukas 13, er wird dabei sein und wir werden mit ihm zu Tische sitzen dürfen. Ich fasse zusammen, dieses Kapitel 35 ist ein gewaltiges Zeugnis von erprobter Treue. Treue im Test, wahrlich. Erst hatten wir Jakobs Treue gesehen, wie sie gefährdet war und wie sie dann doch erneuert wurde. Aber in dem Kampf durfte Jakob dann Gottes noch viel größere Treue erfahren. Erfahrene Treue, geschworene Treue, verborgene Treue und doch vollendete Treue. Und mit diesem bewegenden Zeugnis will Gott uns alle zur Treue ermutigen. Zur Treue zuallererst ihm selbst gegenüber. Zur Treue dann aber auch gegenüber den Menschen, die er uns zur Seite stellt. Gott will uns ermutigen zur Treue zu unseren Ehepartnern, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern. Gott will uns ermutigen zur Treue zu unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Ja, und Gott will uns auch ermutigen zur Treue zu unseren säkularen Zeitgenossen, an denen er uns einen Auftrag gibt. Wenn es auf uns ankäme, dann könnten wir nie sicher sein, ob unsere Treue am Ende ausreicht. Wir können nie sicher sein, ob sie durchhalten wird, wenn es auf uns ankäme. Aber es kommt nicht auf uns an. Es kommt wahrlich nicht auf uns an. Das haben wir ja bei Jakob gesehen. Denn unsere zerbrechliche Treue hat einen unzerbrechlichen Halt in Gottes Treue. Und darum die Frage, glaubst du Gottes Treue? Verlässt du dich auf Gottes Treue? Es gibt nur einen Weg dorthin, Gottes Treue teilhaftig zu werden, und dieser Weg ist Jesus. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat das, was dich und mich von Gott trennte, besiegt durch seinen Tod am Kreuz. Er hat die Strafe bezahlt. Und in seiner Treue hat er uns den Zugang zur Treue des Vaters verschafft. Wenn du an Jesus glaubst und wenn du dir das von ihm schenken lässt und wenn du ihn anrufst, dann gilt auch für dich, was Paulus, ja man kann sagen, wie einen großen Anker in den Felsen eingerammt hat. Wenn er in 2. Timotheus 2, Vers 13 schreibt, und das schreibt Paulus den Christen, selbst wenn wir, also als Gottes Kinder, selbst wenn wir untreu sind, so bleibt er dennoch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und diese rettende Treue, damit schließe ich, hat Werner Bergengrün in einer berühmten Novelle verbildlicht 1956. Sie trägt den Titel Das Netz. Auf einer einsamen Insel des Mittelmeeres galt vormals das Recht, dass eine des Ehebruchs überführte Frau vom schwarzen Felsen zu Tode gestürzt werden müsse. Dieser Felsen fiel fast senkrecht die Klippen hinab. Dort unten gab es Felszacken und Höhlen. Der Fuß des Felsens galt als kaum zugänglich und der Felsen als so gut wie nicht besteigbar. Nachbarn zeigten die Frau des Fischers an. Sie schien verstört, aber sie leugnete den Ehebruch mit einem fremden Inselbesucher nicht. Sie sagte, er hat mich umgarnt, wie in einem Netz hat er mich gefangen. Man steckt sie ins Turmgefängnis, bis ihr Mann, der Fischer, von seiner Fahrt zurück sei, dann solle das Urteil vollstreckt werden. Und schließlich kehrt der Mann heim. Seine Rückkehr war auch dem Pastor bekannt geworden. Die Frau sagte zum Pastor, sie habe nur noch einen Wunsch, die Vergebung des Mannes zu erlangen, bevor sie stürbe. Und so wartet sie in diesem Gefängnisturm. Allein der Fischer lässt sich nicht bei der Frau sehen. Er sucht nicht das Gefängnis auf. Und so wird die Frau am Morgen an den Ort der Vollstreckung geführt. Sie bittet um eine Frist, bis endlich ihr Mann gefunden worden sei, um Abschied zu nehmen. Die Frist verstreicht. Der Richter wiederholt die Worte des Urteilsspruchs und dann erhielt die Frau den Stoß von der Klippe. Sie stürzte in die Tiefe und wurde aufgefangen von dem Netz, das ihr Mann in der Nacht für sie gespannt hatte. Er hatte die ganze Zeit gebraucht, deswegen war er nicht gekommen, um das Gelände am Felsen zu erforschen, um die Netze zu flicken, um die Seile zu knüpfen. Und in der Morgendämmerung war er unter Lebensgefahr den steilen Felsen hinaufgeklettert, um das Rettungsring anzubringen. Seine Treue überwand ihre Untreue. Als die Markgräfin, die letzte Instanz der Insel, das erfuhr, sagte sie zu der Frau, du hast dich in einem Netz gefangen und bist durch ein anderes Netz gerettet worden. Und dann löste sie ihr goldenes Haarnetz und schenkte es der Frau mit den Worten, in Zukunft sollst du immer ein Netz tragen, zum Zeichen dafür, dass du eine Gefangene bleibst, nicht der Obrigkeit, sondern deines Mannes und seiner Liebe. Selbst wenn wir untreu sind, sagt Paulus, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Treue unseres Herrn war für Jesus nicht nur lebensgefährlich, sondern sie kostete ihn einen qualvollen Tod. Und Jesus hat unsere Schuld nicht nur vergeben, sondern er hat sie selber gesühnt und auf sich gezogen. Er ist dann auferstanden und auf ewig der Sieger. Und er nimmt uns in diese Auferstehung mit hinein. Mehr Treue kann es doch nicht geben. Und jetzt wollen auch wir ihm treu sein und treu werden. Und unser Leben soll ihm ganz gehören. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du unendlich viel mehr getan hast als der Mann aus Bergengrüns Novelle. Und du hast es nicht in einer Geschichte getan, sondern in der Wirklichkeit. Du hast dein Leben real für uns dahingegeben. Du hast diese grausigen Qualen ertragen, um uns zu retten, um unsere Schuld zu sühnen. Und nun dürfen wir umso gewisser sein, dass deine Treue steht in Zeit und Ewigkeit. Ach Herr, hilf uns doch, dir auch treuer zu werden. Als Einzelne, als Gemeinde, gib das, dass unser Leben dich und deine Treue ehren möge, Herr. Und danke, dass dort, wo wir scheitern, wo wir stolpern, du uns immer wieder vergeben willst, weil deine Treue stark genug ist. Dafür wollen wir dich loben, jetzt und in alle Ewigkeit. Du lieber, guter Herr. Amen.